dieses ganze Thema Hausmusik, Techno, hat alles geändert, weil auf einmal Türen aufgegangen sind, die vorher unvorstellbar waren. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck auch, dass es so neu war für viele, dass im Zuge auch dieser ganzen Wiedervereinigung auf einmal Dinge möglich wurden, die vorher nicht so da waren.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast.
Willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wisst ihr was? Habt ihr schon mal den Namen 8 Miles High oder Soylent Green gehört? Roman 4 oder auch einfach Roman Flügel? Das ist unser Gast heute. Und Roman Flügel hat allein nicht nur wahnsinnig viele Aliasse, sondern auch zusammen mit Jörn Elling-Wuttke. Da kennt er die beiden vielleicht als Acid Jesus oder als Alter Ego, Holy Garage. Aber habt ihr schon mal was von Primitive Painter gehört? Das war ein Projekt in den 90ern und jetzt bringt dieses Projekt, also Roman zusammen mit Jörn, die Platte, die allereinzige Primitive Painter Platte, die sie hatten, wieder raus. Das ist ein Anlass, Roman endlich mal zu sprechen, aber generell 30 Jahre Produzenten- und DJ-Dasein ist es auch. Herzlich willkommen, Roman Flügel.
Ja, schönen guten Tag, freut mich.
Ich freue mich, dass du da bist bei uns im Telekom Electronic Beats Podcast, aber auch generell so. Ich habe dich einmal in meinem Leben gesehen und kurz Hallo gesagt. Ansonsten habe ich dich aber öfter hinter den Decks erlebt. Ich sage jetzt nicht, dass ich Fangirl bin ich nämlich nicht, aber ich mag es.
Das reicht. Du gehst nicht raus.
Wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Dinge, also nicht nur über dich allein, auch über deinen Musikpartner des Lebens, kann man ja schon fast sagen. Ne? Mm. Und wollen aber trotzdem so ein bisschen hören, wie deine letzten 30 Jahre so verlaufen sind. Weil es ist ja schon eine ganze Weile her, dass du angefangen hast.
Allerdings, ja.
Deshalb machen wir das auch so im Urschleim wühlend, ne?
Ja.
Wo du klein warst, du kommst ja aus Darmstadt. Ich habe gelesen, dass du mit 6 Klavier gelernt hast und dann mit 12 kam das Schlagzeug.
Das stimmt, ja.
Ich stelle mir das immer so vor, wenn Kids Klavier lernen, dass das meistens so ein bisschen von den Eltern gepusht wird.
Ja, also es war damals so, dass ich grundsätzlich gefragt wurde, ob ich ein Instrument lernen möchte. Und nach so ein bisschen musikalischer Früherziehung wollte ich auf gar keinen Fall weiterhin Flöte lernen, weil das habe ich gehasst von vornherein. Und dann ging es darum, ja, hier ist ein Klavierlehrer um die Ecke, hast du nicht Lust, Klavier zu spielen, mal auszuprobieren? Und dann war das erstmal okay. Dann habe ich bei Nachbarn geübt, ganz am Anfang. Mir hat das gut gefallen. Die Eltern haben es nicht gepusht, sondern ich habe es ganz gern gemacht. Und dann bekam ich irgendwann mein erstes Klavier und habe dann auch wirklich viele Jahre gespielt. Also viele Jahre gelernt sozusagen. Ja.
Ich frage mich immer, mein Bruder hat Gitarre gelernt, ich wollte dann ganz kurz Geige, aber habe das dann relativ schnell wieder abgeschoben, weil das als Kind doch ein Sound war, der nicht so vertraut war mit dem Kinderohr. Beim Klavier ist das, glaube ich, so ein bisschen anders, weil man das vielleicht so aus Kinderliedern ja schon kennt oder so, ne?
Ja, das Klavier macht es einem ja vor allem sehr leicht, weil du ja nicht wie bei der Geige den Ton erstmal so finden musst, sondern du, wenn du ihn triffst, dann triffst du ihn ja auch. Und ich glaube, das ist dann für manches, also in dem Alter dann teilweise doch etwas einfacher, auch weiterzumachen vielleicht. Ja. So ein bisschen Disziplin brauchst du natürlich und es macht nicht immer Spaß, aber das, keine Ahnung, so ein paar Hürden, da muss man dann irgendwie durch. Ne? Aber man kann keinen dazu zwingen, glaube ich halt. Ja. Es muss schon irgendwie so kommen.
Aber gab es für dich da auch so eine Inspiration, dass du das halt gleich gemacht hast? Also als sich deine Eltern gefragt haben, ob du ein Instrument spielen möchtest, hattest du da irgendwie einen Kinderstar oder vielleicht irgendwie auch schon Musikstar vor Augen?
Ich hatte eigentlich keinen Kinder. Ich habe immer wahnsinnig gern Musik gehört, aber ich habe eigentlich keinen Kinderstar in dem Alter gehabt, sondern ich wurde von meiner Mutter manchmal mitgeschleppt. Oder ich bin auch gerne mitgegangen in so kleinere klassische Konzerte tatsächlich. Das heißt, ich habe mal so einen Solo-Pianisten spielen sehen im Museum Mathildenhöhe in Darmstadt. Und das weiß ich heute noch, da war ich 5, 6 Jahre alt. Und das dürfte kurz davor gewesen sein, wo ich dann auch anfing, Klavier zu spielen. Das fand ich total beeindruckend. Ich fand es einfach nur faszinierend, ja, diese eine Person an so einem riesen schwarzen Flügel in so einem Museumsraum. Vielleicht hat mich das irgendwie fasziniert, ich weiß es nicht. Und dann hatte ich glücklicherweise einen Onkel, der unheimlich musikalisch war und Hobbymusiker auf ziemlich hohem Niveau. Und der hatte ganz viele Instrumente und Klavier und alles zusammen zu Hause in einem Musikzimmer. Mhm. Und da war ich schon seit frühester Kindheit drin und habe mich ausgetobt. Ich glaube, das spielte rückblickend eine ganz große Rolle.
Ja. Das Bild, was ich so bekomme, ist, dass du schon aus gutem Hause bist, sozusagen. Nicht unbedingt so ein Arbeiterkind.
Ein Arbeiterkind nicht, aber auf der anderen Seite auch jetzt nicht irgendwie was ganz Besonderes oder viel Geld. Das gab es eigentlich nicht, sondern einfach nur vielleicht trotzdem ein paar Möglichkeiten, Angebote zu machen halt. Die waren schon da, ja, aber Reichtum oder Leben in der Villa, das war jetzt nicht der Fall.
Und das Schlagzeug, das war dann auch selbst gewählt?
Das kam tatsächlich dann durch meinen Onkel, weil der hatte auch ein Schlagzeug, der hatte auch einen Sohn, der Schlagzeug spielte, bei dem ich dann auch teilweise im Sommerferien eben wochenlang mich da vergraben habe. Und dann hat mein Onkel das gehört und fand es gut, was ich da gemacht habe. Und hat dann meine Eltern überrumpelt, indem er mir einen Brief schickte mit einem Scheck über 1500 deutsche Mark damals. Das war viel, viel Geld.
Auf jeden Fall.
Und ich sollte mir ein Schlagzeug kaufen. Und natürlich hätten meine Eltern das wahrscheinlich nicht gemacht oder auch nicht machen können. Mhm. Und dann ist so ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Und dann habe ich natürlich dann unten im Keller bei uns so richtig schön genervt, ja, über Jahre. Aber habe eben dann auch mit 12 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Und dann war so eine kleine Bandkarriere quasi gestartet.
Genau.
Ja. Ja. Du hast also in diversen Bands gespielt.
Ich habe in ein paar Bands gespielt. Die erste Band, das waren Freunde von meinem Bruder. Mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich. Die suchten zufällig einen Schlagzeuger und dann war ich da greifbar, konnte es irgendwie alles spielen, was die wollten. Und war dann so der Kleinste in so einer Band von so 16, 17, 18-Jährigen, war ich dann 13 oder so.
Ach, das ist ja, ja wirklich ein bisschen sweet.
Ja, das ist schon ziemlich süß. Und dann durfte ich
du
aber
da
mit
so
einen
Elternzettel, um mit ihm auf Gigs zu gehen?
Genau. So, keine Ahnung, beim Schulfesten spielen und sowas. Das ging dann schon mal. Aber mit dem blieb ich dann auch ein paar Jahre noch zusammen, bevor es in die nächste Band reinging. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe eigentlich nur in 2 Bands gespielt, muss ich zugeben, bevor ich dann wieder umgeswitcht habe. Aber die Bands, die sind über so einen lokalen Radius auch nicht rausgekommen.
Aber
aus gutem Grund.
Du hast aber echt ein total großes Grinsen im Gesicht, wenn du davon sprichst. Also es scheint schon eine gute Zeit gewesen zu sein.
Es war genial. Also ich fand es super, weil rückblickend natürlich auch so eine Band zum einen ist wahnsinnig lehrreich ist, ne, weil man muss sich ja irgendwie arrangieren mit ein paar Leuten zusammen, man muss dann irgendwie gemeinsam doch irgendwie versuchen, Musik zu machen und irgendwas hinzukriegen. Und man darf auch nicht vergessen, dass ich unheimlich enthusiastisch war mit allem, was ich gemacht habe, was mit Musik zusammenfällt. Und da war die Band keine Ausnahme. Das war einfach eine super Zeit, auch mit so älteren Bandmitgliedern dann zu spielen, weil das hat mich irgendwo hingebracht, wo ich sonst vielleicht noch gar nicht reingerutscht wäre.
Ja, was war denn das für ein Genre, was du da so gespielt hast?
Gottes Willen, das darf man heute gar nicht mehr erwähnen eigentlich. Das war, also man würde heute sagen, es war so der Versuch von so Funk, R&B vielleicht, sowas so, ja, also so, damals gab es so Bands in 70er, 80ern, Commodores oder Earth, Wind and Fire und solche Geschichten halt, ja. Puh, und wir haben natürlich dann versucht, teilweise Sachen nachzuspielen, aber auch selbst Sachen zu komponieren. Also ich, wie gesagt, rückblickend keinen Grund, dadurch berühmt zu werden, aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht.
Und wie wird man dann von so einem Jammer, sag ich mal, zu House- und Techno-Fan?
Naja, dann gab es diese zweite Band, die wurde noch viel komplizierter. Das war dann eher so der Versuch, in so eine sehr freiere, jazzigere Form abzudriften, mit noch mehr Bandmitgliedern auch letzten Endes. Mhm. Ja, und das Ganze war dann aber schon parallel zu einer Zeit, wo ich mich angefangen habe, für Sachen zu interessieren, die was völlig anderes waren, die nämlich eigentlich so New Wave Charakter hatten, teilweise auch aus so einer Ecke kamen, damals so New Beat oder EBM,
Electronic
Gothic teilweise, was bisschen, also deutlich dunkler war irgendwie. Das fand ich dann faszinierend, so als Teenager. Und dann bin ich dann auch auf Konzerte mitgenommen worden, habe diese Bands gesehen, habe natürlich auch gesehen, was für ein Instrumentarium die spielen und habe dann versucht rauszufinden, wie man sowas so vielleicht mal hinkriegen könnte. Und dann habe ich gemerkt, dass eben da ganz viel elektronische Instrumente auch eine Rolle spielten, Drumcomputer und Synthesizer und so weiter. Und das hat mich dann immer mehr rausgezogen, schon aus der zweiten Band. Und dann kam es natürlich zum großen Einschnitt nochmal so 87, 88, als dann Acid House auf einmal in den Clubs stattfand und so die ersten Platten liefen. Und das hat mich dann so fasziniert, dass es dann mich aus der Band rauskatapultiert hat, 2 Jahre später eigentlich.
Okay, wenn du sagst 87, 88, du bist 10 Jahre älter als ich, da warst du dann wie alt?
17, 18 war ich.
Achso, okay.
Genau.
Nee, dann, ja, doch, dann passt das natürlich. Da durftest du dann schon in Clubs gehen, beziehungsweise hast du die Freiheit einfach genommen.
Genau, also es war dann schon so, ich bin relativ früh ausgegangen, so natürlich so Teen Time erstmal und dann aber dann auch abends so mit 16, 15, 16 so reingeschlichen in irgendwelche Indie-Clubs in Darmstadt. Da gab es vor allem die Goldene Krone. Das war so ein Treffpunkt für wirklich alle, die so ein bisschen alternativeren Musikgeschmack hatten. Und von da ausgehend dann eben auch mit Leuten, die vielleicht 1, 2, 3 Jahre älter waren, mal nach Frankfurt im Auto gefahren und dann in dieses berühmte Dorian Gray am Frankfurter Flughafen. Dann mit Punkt 18 dann ins Omen, das wurde dann aufgemacht, der Club von Sven Feht. Naja gut, und dann war natürlich alles geebnet für den Rest, der dann noch kommt.
Ich hatte es schon gesagt, dass wir ja nicht nur über dich sprechen wollen, sondern es gibt ja eine ganz wichtige Person in deinem Leben. Und der Gute heißt Jörn Elling-Wuttke.
Genau.
Beschreib ihn doch mal.
Also Jörn habe ich aus der Ferne schon wahrgenommen, bevor wir uns kennengelernt haben, weil er war auch Stammgast in diesem Goldene Krone Club in Darmstadt. Jörn war so einer der lokalen Musiker, die man auch kannte, weil er eigentlich sich immer in so in Bands rumgetrieben hatte, die eigentlich so ein, ja, so ein bisschen so ein Indie-Gitarren-Rock-Einfluss aus England verarbeitet haben. Und er war also immer Gitarrist und auch Sänger. Und stand auch immer auf Bühnen und ich habe ihn da auch manchmal spielen sehen und aber ihn erstmal persönlich nicht kennengelernt, bis dann mal irgendwann meine ersten Demos fertig waren. Und jemand, den ich dann kannte, sagte mir, du gib es doch mal dem Jörn, der kommt doch sowieso auch jede Woche in die Goldene Krone, steht oben an der sogenannten Rocky Bar und trinkt da ein Bier und dann gib ihm doch mal die Kassetten. Und der hat ein kleines Tonstudio, vielleicht gefällt ihm das ja und der will das machen.
Okay.
Und so kam es auch. Und so habe ich Jörn kennengelernt.
Und wie kam es dann zu der Zusammenarbeit? War das einfach so ein Aufeinandertreffen, was so gepasst hat? Oder war es vielleicht zu schüchtern, alleine was zu machen?
Also ich hatte alleine zu Hause ganz viel aufgenommen schon. Damals so auf ganz kleinem Equipment. Und aber auf so einem 4-Spur-Kassettenrekorder. Also mit mehreren Spuren, Kassettendeck. Und fand das irgendwie ganz okay, aber trotzdem weiß man ja nie so genau, wo kann man das vielleicht hingeben oder Plattenfirma gab es in dem Sinn überhaupt gar nicht, weil das ging eigentlich erstmal darum, nur Leute kennenzulernen, die vielleicht ähnlich fühlen und wo man vielleicht einen Ort auch zu haben, wo man das nochmal besser aufnehmen kann. Das war so die Vorstellung und dann habe ich das Jörn gegeben, 2 Kassetten meine ich mich zurück irgendwie zu erinnern und dann rief er mich am nächsten Tag direkt an und sagte, es findet er super, was er da gehört hat, ob wir nicht uns mal treffen wollen, so in seinem Studio. Und das haben wir dann auch gleich getan. Ich war natürlich sehr aufgeregt, habe dann Jörn getroffen und weil Jörn ausgesprochen amüsant sein kann und sehr redselig und so, haben wir uns dann auch schnell gut verstanden, würde ich sagen. Und ich glaube, er hat einfach Spaß gehabt, auch ich bin ja auch 5 Jahre jünger als er, er hat so das Alter meines Bruders, da eben jemand so ein bisschen auch unter seine Fittiche zu nehmen, dann halt in dem Tonstudio und zu sagen, ja, lass uns doch mal loslegen, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja.
Du hast allein, aber auch mit Jörn zusammen diverse Aliase oder mehrere Projekte, was ich ja schon faszinierend finde. Also klar, man kennt das ein oder andere, so wie Acid Jesus oder so, aber dann, wenn man nochmal recherchiert, dann ploppen da noch so viele Namen auf. Frage ich mich, war das so eine Unentschlossenheit bei dir, wie bei so einem Maler, der seinen Stil noch nicht gefunden hat? Oder also warum diese verschiedenen Namen, wo dann ja vermutlich auch ein bisschen unterschiedliche Musik entstanden ist?
Also der Grund damals war eigentlich der, dass ich immer schon relativ weit gefächert war, was den Musikstil betroffen hat. Das heißt, für mich war das, was ich gemacht habe, nicht nur Club oder nicht nur Chillout oder nicht nur irgendwas dazwischen, sondern ich habe einfach rumprobiert und mir haben einfach viele Sachen Spaß gemacht und ich wollte mich dann auch auf ganz vielen Ebenen ausprobieren und dann war es halt so, dass das Interesse auf einmal da war. Es hat sich ja eine ganze Szene entwickelt in Deutschland, wo man auf einmal so eine, ja, wo sich kleine, unabhängige Plattenfirmen gebildet haben, Plattenläden, Platten veröffentlicht haben und so weiter. Und immer dann, wenn man irgendwo gefragt hat, dann war eigentlich das Interesse da, nochmal zu sagen, ja, jetzt habt ihr ja da Acid Jesus gemacht, könnt ihr bei uns nicht ein neues Projekt machen?
Okay.
Und so kam es eben dazu, dass wir unterschiedliche Namen auch uns gegeben haben. Teilweise sind dann die Platten ja nicht ganz unterschiedlich von der Ausrichtung, aber haben trotzdem unterschiedliche Projektnamen. Und das liegt daran, dass eben Leute eigentlich irgendwie wieder was Neues, Geheimnisvolles haben wollten, was noch nicht irgendwie so ganz klar ist.
Alles klar, also so, dass man nicht sofort den Künstler dahinter wusste, sondern da noch so ein bisschen, ja, was
genau.
Mystisches darum lag.
Ja, weil ja viele Leute auch damals sich gar nicht mit ihrem eigenen Namen eigentlich präsentiert haben, sondern es war so ein Spiel mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, Bandnamen. Ne?
Würdest du das für die heutige Zeit so jungen KünstlerInnen noch empfehlen, also dass man das ruhig machen kann, wenn man halt so ein Hans Dampf in allen Gassen ist und halt irgendwie verschiedene musikalische Interessen in einem größeren Genre hat, dann auch so vorzugehen, oder ist das heutzutage,
also ich hab den Eindruck, dass es natürlich, also erstmal gibt es sicherlich kein Patentrezept, aber ich glaube, dass es eher verwirrend sein kann. Wenn man diese Verwirrung stiften möchte, ist das sehr gut. Mir hat es jahrelang geholfen, auch mich so ein bisschen zu verstecken, um auch Sachen auszuprobieren, die vielleicht auch ein bisschen grenzwertiger sind erstmal, wo man nicht gleich in so ein Genre gepresst werden möchte. Und ich habe es dann aufgegeben. Ich habe dann schlussendlich gesagt, alles unter einem Namen. Aber das waren dann, wir reden jetzt, wir spulen mal 20 Jahre vor.
Ne? Ja. Und
davor habe ich eigentlich nur irgendwelche Projektnamen gehabt.
Ja.
Und Alias, und jetzt habe ich die ganzen letzten Jahre nur noch meinen eigenen Namen genutzt, um eigentlich alles zu veröffentlichen.
Mhm. Alter Ego ist, glaube ich, so das berühmteste Projekt von dir und Jörn. Dann sprach ich auch gerade schon von Acid Jesus. Es gibt ja aber einen Grund, warum wir uns auch treffen, und das ist ein Projekt namens Primitive Painter.
Genau.
Ja, erzähl doch mal davon. Was ist das genau?
Ja, das kam eigentlich, ich glaube, ziemlich schnell nach unserem ersten Projekt Acid Jesus. Da haben wir so ein bisschen Staub aufgewirbelt damals. Das war eine Platte, die so stark noch so ein Bein drin hatte in den ganzen Traditionen Chicago, Detroit. Und wir haben unheimlich viel gesampelt und zusammengebastelt am Sampler. Und hatten da ein paar ganz gute Platten gemacht und auch ein Album. Und dann kam es irgendwie dazu, dass wir noch mal ganz andere Sachen machen wollten und haben angefangen, die Maschinen, die wir hatten, inspiriert über natürlich Platten, die man sich gekauft hat und Sachen, die man halt wahrgenommen hat, in und außerhalb des Clubs, noch mal versucht, irgendwie was Eigenes, was Neues für sich zu definieren, was aber nicht in diese Acid Jesus Richtung passte. Und das Ganze war eben sehr stark inspiriert von Räumen, die es heute so gar nicht mehr gibt. Und das waren eigentlich so Chill-Out-Räume in Clubs oder auf Partys, auf Raves, wo man reingeht, um sich einfach mal ein bisschen zu entspannen, abzuhängen und ein bisschen Kraft zu tanken, bis es wieder zurückgeht in den anderen Raum. Und da lief eben damals eine Musik, die nannte sich Home Listening letzten Endes. Home Listening würde man heute sagen, irgendwie EDM oder Elektronika oder sonst irgendwas. Mhm. Genau, und da haben wir uns da eben dann so ausprobiert und haben das Tempo runtergeschraubt, die Stücke sind viel länger geworden auf einmal, einfach um eine andere Atmosphäre zu verbreiten.
Das war auch in den 90ern, ne?
Das war tatsächlich, also ich würde sagen, Produktion war damals so 93.
Mhm.
Und die Geschichte dieser Platte ist ja die, dass wir damals schon eine Kollaboration mit R&S und Apollo hatten, ja, die wir jetzt ja auch haben mit dem Re-Release.
Mhm.
Aber damals,
genau, das ist ja die Geschichte hinter, das Album wird nochmal veröffentlicht.
Richtig,
ganz
das
wichtig.
Album wird jetzt nach 26 Jahren nochmal veröffentlicht.
Ja.
Aber damals ist so viel schiefgegangen, weil wir so unglaublich unprofessionell waren auf der einen Seite als Label. Klang Elektronik war damals ein Label von Jörn und mir und zwei Freunden, nämlich Atta und Heiko MSO in Frankfurt. Und auf der anderen Seite R&S und Apollo. Wir haben es irgendwie alle verpeilt, die Platte kam zwar raus, aber ist irgendwie untergegangen. Wir haben dann Renat und Sabine von R&S jahrelang nicht mehr gesehen und auch gehört. Und irgendwann kam eben die Idee wieder auf, nachdem ich Renat auch wieder irgendwo getroffen hatte, für einen Re-Release. Ja, es bestand auf einmal Interesse. Platte, die Originalplatte, die ja relativ wenig gepresst wurde damals, als Doppelvinyl und CD, oder ich glaube sogar Dreifachvinyl und CD, wurde dann immer teurer auf Discogs. Und es gab Sammler, die genau diese Platte eben gesucht haben. Naja, und jetzt sind wir hier und haben die Platte nochmal. Ja.
Ich habe dazu mehrere Sachen aufgeschrieben. Mhm. Also mache mir also meine eigenen Gedanken. Wir haben zum einen Krisenjahr. Mhm. Ne? Und wenn es ein Krisenakt ist, völlig berechtigt, wie ich finde. Ne? Also das wäre so ein Gedanke, ist es vielleicht auch so ein kleiner Krisenakt, zu sagen, wir haben da ein total beliebtes Album, was auf Discogs wirklich in horrenden Zahlen irgendwie gehandelt wird. Dann bringen wir es doch einfach nochmal raus. Das andere, der andere Gedanke war bei mir, Musik ist ja auch wie Mode. Das heißt, es gibt Bewegung, es kommen gewisse Zyklen immer wieder. Und 2020 ist vielleicht auch das perfekte Jahr für Intelligent Dance Music, ja, wie das ja auch, also ich habe mal nachgeguckt, ne, so wird es ja offiziell gelabelt, ne, IDM, also Intelligent Dance Music. Von allem ein bisschen oder gar nichts von ihm, es ist wirklich nur einfach, ihr habt die wieder getroffen und jetzt bringt das nochmal raus.
Also, das könnte man jetzt leicht annehmen, dass es genauso ist, wie du sagst.
Ja, yes, aber auch so schön,
es
ne, die Erklärung.
Tatsächlich schon vor dem Krisenjahr, also diverse Versuche auch von anderen Labels, beziehungsweise auch Plattenläden, die mit Reissues arbeiten, diese Platte nochmal zu veröffentlichen. Aber die Verlagsrechte beispielsweise liegen einfach und Vermarktungsrechte qua Vertrag bei R&S Apollo seit 1994. Das heißt, wir hatten gar keine andere Wahl. Und nachdem ich dann Renate nochmal getroffen hatte, hat sich das einfach verdichtet in dem Augenblick, diese Idee. Da gab es noch kein Corona, da gab es noch kein 2020 und noch keine Katastrophenstimmung. Deswegen, ich denke, das Discogs-Thema ist das eine. Das ist eine Welt, in der ich mich auch persönlich überhaupt nicht auskenne. Mir war gar nicht klar, dass diese Platte diese Preise da irgendwie erreicht hat. Das spielt sicherlich für manch einen eine Rolle, aber jetzt für uns, für Jörn und mich in dem Fall überhaupt nicht. Wir waren einfach nur irgendwie auch froh, dass nach all den Jahren für uns das nochmal so ein bisschen gerade gezogen werden konnte, weil die Platte damals eben mit so seltsamen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Also auch nicht mit Musiktrends, weil, also ich meine, du merkst es ja selber beim Auflegen. Wir haben zumindest im Club gerade eine Zeit, die ist pushy und nach vorne, da ist es super Nu Disco-esque, was total schön ist nach dem ganzen Geplänkel, was es gab jahrelang. Passiert immer wieder was auf dem Dancefloor. Könnte ich mir halt quasi als Gegen, also nicht Gegenbewegung, sondern so Hand in Hand, aber dann in einen anderen Raum rübergehend, eure Musik von Primitive Painter vorstellen, dass man halt sagt, okay, es geht auf einem hausigen Dancefloor wirklich so doll ab, dass wir dann halt auch die Ruhe auf so einem Extrafloor brauchen.
Ich finde es ja eigentlich, die Vorstellung ist ja schön. Ja? Wenn sowas existent wäre, fände ich das super. Momentan geht ja leider überhaupt nichts.
Ja, das stimmt.
Ja? Jetzt müssen wir irgendwie, halten wir uns in virtuellen Räumen auf und kommen einfach nicht mehr ins Schwitzen. Das heißt, wir brauchen auch den anderen Raum nicht mehr. Ja. Aber natürlich ist vielleicht momentan eine Zeit, wo sich viele dann eben auch wieder mit elektronischer Musik beschäftigen, die nicht nur im Club stattfindet. Mhm. Das mag natürlich sein. Und zudem sind natürlich Rückblicke immer auch interessant. Ja, also ich meine, 26 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ich weiß, also keine Ahnung, ich kann das gar nicht so, das fühle ich schon kaum noch. Ja, 26 Jahre ist ja Wahnsinn, was dazwischen passiert ist alles. Und ich freue mich einfach nur, dass ein gewisses Interesse daran besteht, sowas nochmal wieder zu entdecken.
Ja, gab es wirklich nur diese eine Platte?
Mhm. Es gab nur die eine Platte und wie gesagt, weil damals auch diese Zusammenarbeit so seltsam verlief, haben wir dann einfach auch, weil wir keinen richtigen Kontakt gehalten haben, dann keine weitere oder zweite Platte in Angriff genommen in der Richtung.
Die ganze Zusammenarbeit mit Jörn, hatte die einen Einfluss auf dich als Einzelkünstler?
Mit Sicherheit. Also ich denke mal, dass die Zusammenarbeit mit Jörn war ja deswegen unheimlich lehrreich, weil wir wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht haben im Studio, die auch dazu geführt hat, dass ich natürlich meine eigene Musik anders betrachtet habe, anders aufgenommen habe teilweise auch. Und dass ich sozusagen mit Jörn einfach jemand gefunden hatte, der neben mir sitzend immer wieder eine andere Perspektive eingenommen hat. Ja.
Das heißt, wenn du einzeln produziert hast, war er auch immer sofort der Reality-Check?
Nicht unbedingt. Das war also nicht so, dass ich ihm die Sachen dann immer vorgelegt hätte zum Durchhören. Eigentlich Ganz im Gegenteil. Ich habe dann die eigenen Sachen wirklich auch für mich gemacht. Aber ich glaube, dass eben immer so eine Zusammenarbeit auch dann wiederum abfärbt auf das eigene Arbeiten. Und dadurch, dass unsere Zusammenarbeit ja davon geprägt ist, dass wir oder war, wir haben es ja schon lange nicht mehr irgendwie im Studio, wir haben ja schon lange keine Zeit mehr im Studio gemeinsam verbracht, aber wir waren ja keine Band, wo man sozusagen an zwei Synthesizern steht und dann sich was vorspielt, sondern wir hatten ja beide bestimmte Positionen im Studio. Das heißt, Jörn am Mischpult, ich an den Instrumenten, am Computer, und dann wurde gemeinsam arrangiert.
Okay.
Das heißt, es war immer ein permanentes Ausbalancieren der Ideen gemeinsam. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn man alleine arbeitet und das praktisch alles für sich entscheidet und natürlich dann auch manchmal den Faden verliert oder vielleicht auch denkt, man hat was Großartiges geschaffen und eigentlich ist es nur irgendwie, keine Ahnung, so eine langweilige Nabelschau oder sowas. Das findet natürlich dann so nicht statt, ja, weil einfach da eine andere Spannung im Raum ist.
Ich muss jetzt nochmal an den kleinen Roman denken, der das Klavierspielen im Elternhaus quasi mitbekommen hat. Wann war dir denn klar, dass das was Professionelles wird mit der Musik und dir?
Naja, ich habe es eigentlich gar nicht gewagt, sowas zu denken über viele Jahre lang. Das war so ein Kindheitstraum natürlich. Ja, mich hat Musik und auch Bühne und alles, was damit zusammenhängt, wahnsinnig fasziniert. Das heißt, alles, was ich im Fernsehen aufsaugen konnte, so an Live-Performance von Bands und damals gab es so eine Fernsehreihe Rockpalast, ja, die lief irgendwie spät abends im Fernsehen. Das musste ich mir also unbedingt anhören oder angucken, egal ob ich die Bands mochte oder nicht, einfach nur, weil ich diese Situation so faszinierend fand. Und natürlich findet man vieles faszinierend, aber deswegen glaubt man noch lange nicht daran, dass man das irgendwie sein Leben lang professionell vielleicht machen könnte. Schon gar nicht mit der Musik, weil das ist ja kein Ausbildungsberuf, wo man dann denkt, okay, jetzt habe ich so einen sicheren Job irgendwann.
Ja, ich lasse mich 3 Jahre lang zum Star ausbilden.
Genau. Ja, das durchaus ja heute vielleicht eine andere Perspektive für den einen oder anderen. Damals war es einfach so ein Kindheitstraum, der aber ganz versteckt war. Naja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass natürlich dieses ganze Thema Acid House, Hausmusik, Techno, hat alles geändert für viele aus meiner Generation, weil auf einmal Türen aufgegangen sind, die vorher unvorstellbar waren.
Ja.
Wenn man sich überlegt, dass eigentlich so in Deutschland Vorwendezeit so gut wie keine so Do-it-yourself-Kultur hatte, wo Leute, junge Leute irgendwie eigene Szenen so weit gepflegt haben, dass man da irgendwie vielleicht Platten rausbringen konnte. Vielleicht eine Zeit lang im Neudeutsche Welle, New Wave, okay. Sowas gab es. Aber auf einmal gab es eben Fanzines, nehmen wir die Groove, ja, beispielsweise, die so viele Jahre jetzt existiert hat. Die ist ja damals auch entstanden. Oder nehmen wir irgendwelche Plattenläden, die teilweise heute nur noch bestehen, nehmen wir damals irgendwelche T-Shirt-Designs, die entworfen wurden, Sweatshirts, Klamotten, Rave, Party, alles das hat ja zusammen unheimlich viel Energien freigesetzt. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck auch, dass es so neu war für viele, die sehr jung waren, dass im Zuge auch dieser ganzen Wiedervereinigung auf einmal Dinge möglich wurden, die vorher nicht so da waren. Vielleicht war der politische Fokus auch auf was ganz anderes gerichtet. Vielleicht wurden irgendwie Freiräume möglich, die vorher nicht so da waren. Jedenfalls war das diese Ursuppe, in der ich mich befunden habe. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Sache, die eben nicht allzu häufig stattfindet. Heute denkt jeder, oder ich glaube auch, da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man mit App und Selbstvermarktung irgendwie sein Leben bestreiten kann. Das war ja damals völlig fern und noch nicht mal vorstellbar. Und deswegen waren es diese Gruppen, ja, in jeder Stadt gab es ein paar Gruppen, die zusammen irgendwie gearbeitet haben und sich dann irgendwie auch ausgetauscht haben, aus denen heraus eben bestimmte Strukturen geschaffen worden sind, die jetzt die letzten Jahrzehnte immer noch relevant waren. Also ob das Clubs oder Labels oder Zeitschriften waren, das kommt alles noch aus dieser Zeit oder ganz viel.
Das heißt,
aus
ihr wart selber so ein bisschen, also jetzt in deinem Fall überrascht von der Entwicklung, die da auf einmal stattgefunden hat, weil da was Neues entstanden ist. Das heißt, du konntest dir auch noch gar nicht vorstellen, dass man da überhaupt mit Geld verdienen kann. Und hast das gemacht, weil es Spaß gemacht hat.
Genau, jetzt zurückkommend auf deine Frage. dann gab es ja die ersten Auftritte, dann gab es die ersten Clubs, die andere Leute von außerhalb eingeladen haben. Es war also die ganze DJ-Kultur war ja gar nicht darauf ausgelegt, dass Leute rumreisen.
Wann hast du mit dem Auflegen angefangen?
Lokale Partys in Darmstadt und Frankfurt, würde ich sagen, vielleicht 88, 89, okay. Sowas. Ja? Also man hat seinen Radius so ganz langsam erweitert. Von Darmstadt ausgehend, so kleinere Partys als Veranstalter oder eben auch als DJ, wo man dann eingeladen wurde, zu spielen, eben vielleicht dann über den Kontakt mit Atta und Heiko von dem Delirium-Plattenladen in Frankfurt, auf einmal in Frankfurt. Mhm. Von Frankfurt ausgehen mit der nächsten Crew dann aus vielleicht innerhalb von Deutschlands mal eingeladen. Mhm. Wieder ein bisschen später vielleicht außerhalb im europäischen Ausland. Aber alles relativ langsam. Und natürlich hat man angefangen, damit auch Geld zu verdienen. Und es war auf einmal klar, dass in einer Stadt wie Berlin viel mehr möglich ist, ja, nach dem Fall der Mauer beispielsweise. Und so wurde man eben eingeladen und hat dafür ein paar hundert Mark dann irgendwo gespielt, ja, ist dann mit dem Zug eingerollt und hat da ein Wochenende in der Stadt verbracht, irgendwo mit wildfremden Leuten, die man auf einmal vielleicht besser kennengelernt hat. Und genau, also das ist die Ursuppe. Und dann habe ich eben gemerkt, aha, das ist ja interessant. Leute fangen an, Platten zu kaufen. Leute interessieren sich für die Musik, die man macht. Leute interessieren sich dafür, dass man da irgendwie als Crew irgendwo einläuft und eine Party gestaltet. Ja, und dann habe ich studiert nebenbei noch. Und das ist aber alles furchtbar in die Hose gegangen, beziehungsweise hatte ich kein Interesse mehr dran irgendwann. Und dann...
Was hast du studiert?
Ich habe damals Musikwissenschaft
studiert, okay. Ja,
in Frankfurt. Und habe das dann, wie gesagt, aufgehört, weil ich einfach mich in einem Umfeld befunden habe, wo ich gemerkt habe, okay, da tut sich was. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit im Studio verbracht, habe viele Veröffentlichungen gehabt und habe gemerkt, ich werde irgendwie mitgetragen von so einer Welle. Mhm. Es geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, aber es geht irgendwie gut weiter. Und das hat dazu geführt, dass ich dann den Schritt gemacht habe und gar nicht mehr so großartig drüber nachgedacht habe dann. Also das ist auch, ich meine, Musikwissenschaft ist jetzt auch keine sichere Option. Ja? Also von daher reden wir auch schon gar nicht über Sicherheit, sondern einfach nur darüber, wo man vielleicht mehr Spaß hat, aber auch wo man mehr einbringen kann. Ja. Und das war auf jeden Fall das, was ich dann gemacht habe.
War das schon auch so in einem Abgleich mit den Eltern? Also gab es diesen Moment bei deinen Eltern, wo die dann, weiß ich nicht, irgendeine besondere Platte in der Hand hatten und dachten, oh, oder dich im Radio gehört haben und dachten so, Mensch, der Junge hat es ja geschafft. Selbst ja nicht.
Also die waren eigentlich natürlich immer fasziniert, dass überhaupt so Platten auf einmal dann im Schrank standen, wo dann mein Name drauf stand. Ja, das fanden die schon irgendwie spannend. Dann gab es ja damals Formate wie die HR3 Club Night oder sowas. Ja, Radiosendungen, die einfach jahrelang gelaufen sind, wo man auf einmal mal Gast war.
Ja.
Oder dann gab es Viva und da gab es das Musikfernsehen tatsächlich. Ja. Und dann gab es Hausfrau, die Sendung Hausfrau bei Viva.
Ja.
Und dann war auf einmal der kleine Roma mit dem Jörn da irgendwie zu Gast.
Genau, das gibt es ja jetzt heute noch bei YouTube zu sehen.
Ja, genau.
Jetzt habe ich mich auch noch angeguckt. Und da hattest du so schönes, langes, wallendes Haar.
Wallendes, braunes Haar, richtig. Genau, und das war natürlich schon mal spannend, glaube ich, dann auch. Aber der Glaube, dass sich das irgendwie so richtig langfristig irgendwie durchhalten lässt, weiß ich nicht. Aber irgendwann waren die auch beruhigt, weil die auch gesehen haben, okay, das hört nicht auf, das geht irgendwie weiter, es zieht weitere Kreise. Und es geht ja auch nicht nur um sie, sondern es geht auch darum, dass man sein eigenes Leben irgendwie führt. Und da war ich ja schon lange für mich selbst verantwortlich. Also insofern, das ist das eigene Risiko, was man auch eingeht. Und also unterm Strich, ich bin froh, dass meine Eltern beide noch da sind und die freuen sich so sehr, dass ich das irgendwie gemacht habe. Und auch mein Vater hat eine völlig andere Perspektive nochmal auch, ja, als er die vielleicht vor 30 Jahren hatte. Macht er niemandem was zum Vorwurf. Das ist einfach ganz normal.
Du bist ja dann nach Frankfurt gezogen. Mhm. Von Darmstadt nach Frankfurt. Wie weit ist das weg?
Gar nicht weit, es sind irgendwie 35 Kilometer. Ich bin aber erstmal nach Offenbach am Main gezogen.
Ach echt?
Ja, das war der kleine Umweg.
Aber so, dass du schon in Frankfurt arbeiten konntest, ein bisschen bequemer.
Ich habe mich dann rangetastet. Offenbach war damals so eine Stadt, da gibt es ja die Hochschule für Gestaltung. Und das war ganz interessant, weil da ein paar Leute waren, die eben auch so die Musik gemacht haben und auch gefeatured haben. Da gab es auch irgendwelche Off-Locations, wo man auftreten konnte. Da gab es damals Perlon mit Zip, Thomas Franzmann und seinem Bruder Jörg. Die haben in Offenbach gewohnt. Das war also eine Szene irgendwie da vorhanden. Und danach ging es nach Frankfurt dann. Ja, richtig.
Hattest du so eine gewisse Vorstellung von deinem Leben in Frankfurt?
Ich glaube, es waren vor allem mein Umfeld, was mich da auch so viele Jahre gehalten hat. Ne? Mhm. Also das heißt eben Atta und Heiko, Delirium Plattenladen, da die entsprechenden Clubnächte, die man da hatte, die Clubs, dann auch Sven Feeth, sein Label Hardhouse in den 90er Jahren noch und so weiter. Das waren diese ganzen persönlichen Kontakte, die natürlich auch eine riesige Rolle gespielt haben. Ohne die es überhaupt nicht funktioniert alles.
Ich habe ja hier auch als kleine Zwischenüberschrift Technostadt Frankfurt. Ne? Mhm. Alle reden immer nur von Berlin. Ich auch, weil ich hierher komme. Aber da hat ja eine ganze Menge stattgefunden. Also ja. Ne, wenn man sich mal da so reinliest oder auch sich einfach nur mit Leuten unterhält, weiß man, also jeder weiß, dass Sven Feeth daherkommt, das oben. Und dann lauter immer noch wichtige Sachen, die vielleicht aber nicht als allererstes so im Kopf auftauchen. Was aber im Kopf total auftaucht bei Frankfurt am Main, ist ja Börse und Messe.
Ja.
Wie passt denn da Techno rein?
Ja, das ist ja das große Wunder eigentlich in Frankfurt, dass zum Beispiel das Omen ja ein Innenstadtclub war. Mhm. Also wirklich absolut City Center, wo gefeiert wurde, bis der Arzt kam eigentlich. Mhm. Das heißt, man ist da irgendwie rausgestolpert und dann ist man da den Anzugträgern und den Leuten, die halt shoppen gegangen sind, irgendwie also aus dem Club raus begegnet.
Ein bisschen wie in Tokio, wenn man da, weiß ich nicht, mitten in der Stadt.
Genau, es ist also ein sehr urbanes Setting. Ja. Und gleichzeitig war das aber so eine Höhle für ein sehr archaisches Ritual eigentlich halt. Ja. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass Frankfurt auf der einen Seite diese Banker- und Finanzszene hat, auf der anderen Seite aber eine traditionell eine sehr liberale Stadt ist. Mhm. Das heißt, es ist eine Handelsmetropole, wo eigentlich vieles möglich ist. Es hatte keine Sperrstunde, schon damals nicht. Und insofern war da eigentlich von Seiten der Politik hat man den Eindruck so gehabt, nichts in die Wege, also nichts wurden, keine Steine in den Weg gelegt. Ja. Das heißt, der Club war da in der Mitte der Stadt, dann gab es das Dorian Gray am Frankfurter Flughafen, was ja davor schon so ein Hotspot war für elektronische Musik, eigentlich für EBM und für New Wave und sowas. Ja, also insofern, Frankfurt hatte eine Tradition musikalisch auch. Die Sony war in Frankfurt, ne, als Headquarter in Deutschland. Mhm. Es gab ja große Plattenfirmen noch bevor Berlin der große Magnet wurde, die halt in München oder Frankfurt angesiedelt waren beispielsweise. Mhm. Das ist lange her, aber das war natürlich ganz anders organisiert als heute, wo alles in Berlin ist.
Das lag natürlich daran, dass Berlin eine geteilte Stadt war und wir in West-Berlin ja diesen alliierten Status hatten, Inselfunktion. Es war schwer, von und nach Berlin zu kommen, also von Berlin weg zu reisen und nach Berlin zu kommen. Also das muss man, glaube ich, auch so den etwas jüngeren HörerInnen noch so erklären. Ne?
Wie soll man
also,
sich sowas vorstellen eigentlich?
Also Berlin war so diese kleine, West-Berlin war diese kleine Insel in der DDR.
Genau.
Rundherum quasi Niemandsland und dann dieser Hotspot, auch schon Hotspot für KünstlerInnen. Und vor allem, das habe ich letztens besprochen, Fahnenflüchtige. Das wissen ja heute ja gar nicht mehr, dass in den 80ern ja schon die ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Freaks kamen. Ne? Freaks, die keinen Bock auf Bundeswehr, oder hieß das damals auch schon Bundeswehr?
Bundeswehr,
ja. Hatten. Und in Berlin gab es ja die Pflicht nicht. Und dann kamen sie hierher. So war das nämlich damals. Und so wurde nämlich damals schon das Kreuzberg und so bunt mit so künstlerischen Gestalten. Ja,
und auch interessant ist natürlich, es hört sich jetzt auch so an wie so eine Geschichte aus, weiß ich nicht, 50 Jahre ist ja noch nicht her, aber es ist auf jeden Fall uralt, dass diese Szenen ja auch so voneinander getrennt waren, weil ja eigentlich die Möglichkeiten, sich auszutauschen, so gut wie nicht vorhanden waren. Das heißt, Berlin war eben Berlin, Berlin war ganz weit weg für uns. Und natürlich waren wir manchmal in Berlin, aber dann muss man diese Transitautobahn fahren und es dauerte alles ewig.
Ja.
Aber es gab ja keine Information, was spielt sich eigentlich in den Städten ab. Kein Internet, vielleicht ein Telefongespräch, aber das war es ja auch schon. Mhm. Das heißt, Mode, Musik und so weiter und so fort war ja alles teilweise stadtinterne Szene.
Ja, es hat also so alles getrennt, eventuell parallel zueinander stattgefunden.
Richtig.
Also parallel im Sinne von vielleicht so ein paar Gleichheiten, die man durch, ja, wie es halt manchmal so ist, wie Moden halt entwickelt werden, ne? Durch gewisse Gefühle, andere Sachen, politische Sachen und so weiter. Das ist spannend, weil Frankfurt war dann schon irgendwie auch so eine Art von Konkurrent zu Berlin, aber ohne wirklicher Konkurrenz zu sein, weil Ja, weil es ja nicht so war wie heute.
Genau, und die Konkurrenz, die dann so, die wurde ja so künstlich hochgepusht dann irgendwann, aber das lag natürlich nur an diesen Figuren innerhalb der Szenen, die das hochpushen wollten. Das heißt, es ging nur darum, wer feiert härter, Frankfurt oder Berlin, wer hat Techno erfunden, Frankfurt oder Berlin, oder wer hat nicht, vor allem nicht erfunden, das ist ja der größte Quatsch, aber wer hat es als erster irgendwie groß gemacht oder das gefeatured und alles Blödsinn natürlich. Letzten Endes ging es dann nur um die Personen selbst, aber nicht um das Phänomen, meiner Ansicht nach. Und es ist auch letzten Endes völlig irrelevant, wer da irgendwie länger gefeiert hat, darauf kommt es nicht an. Nur war auf jeden Fall Frankfurt sehr, sehr, also war eine Stadt, die sehr viel Spaß an Clubmusik hatte, an elektronischer Musik und an Techno und an House und Acid House. Aber das liegt natürlich an den Protagonisten wie Sven Feth beispielsweise. Ja.
Und ich vermute mal, weil du halt vor der Wende in der Nähe von Frankfurt schon deine ersten musikalischen Schritte gemacht hast, dann dich über Offenbach nach Frankfurt rangerobbt hast, Teil dieser Szene dort wurdest, gab es für dich auch einfach den Grund, nach Berlin zu ziehen?
Genau. Also
sehr, sehr lange, weil du wohnst ja noch nicht so lange.
Ich wohne noch nicht lange hier, noch knapp 2 Jahre erst. Und davor habe ich eben auch mich in Frankfurt lange Jahre auch sehr sesshaft gefühlt, weil ich ja mit Atta und Heiko und Jörn diese Labels hatte. Ne? Playhouse, Klang Elektronik und Garko Musik. Und wenn man sowas hat, und das wird ein bisschen größer, und das war bei uns ein bisschen größer, wir hatten ja Büroangestellte und so weiter, dann haut man nicht einfach ab. Und dann geht auch nicht einer von den 4 Personen einfach raus. Sondern wir waren einfach dann über 15 Jahre auch sehr eng an so eine Sache gebunden.
Ja, gut, dass du das erwähnst, weil das ist ja, das hat so einen Business-Gedanken. Und aufs Business möchte ich tatsächlich kommen. Ganz strikt Business gedacht. Frankfurt ist ja eine Businessstadt. Und also man sagt ja auch heute noch, es hat halt einen funktionierenden internationalen Flughafen. Ne? Deswegen kann man halt auch mal die Premium, also die Modewoche nach Frankfurt
das
verlegen.
Ist das
Neueste
jetzt, ja, ein Wahnsinn.
Ja. Das heißt, die Infrastruktur ist halt für Geschäfte also fürs Geschäfte machen angelegt. Was dort auch einfacher so international durchzustarten, also einmal ob der Begebenheiten und aber vielleicht auch noch Teil der Frage, weil in Berlin sich alle zu sehr im Kreis um sich selbst drehten und sich zu geil fanden.
Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, weil ich gar nicht genau einschätzen kann, wie damals Berlin war, wie es funktioniert hat. Ich war immer nur so ein Gast, der halt gelegentlich mal kommen durfte und mal spielen durfte auf irgendeiner Party, ob das bei der Love Parade war oder im WMF oder solche Geschichten, ja, oder im alten Ostgut, dass man hat es so aus der Ferne betrachtet. Aber ich weiß nicht, wie Berlin getickt hat intern. Das kann ich nicht beurteilen. Und Frankfurt selbst hat natürlich diesen Anspruch, nach außen hin offen und vielleicht auch businessorientiert zu sein. Aber gleichzeitig hat man natürlich auch hängt es wieder von den Leuten, die da wohnen, ab, was die machen. Und da kann ich nur sagen, dass wir ganz früh schon zum Beispiel darauf, oder dass vor allem Atta und Heiko darauf bedacht waren, DJs einzuladen aus Amerika. Das heißt, irgendwie House-Produzenten aus Chicago oder Detroit, ja. Und dann hat eben Kyle Craig bei Atta auf der Matratze im Wohnzimmer gelegen, bei seinem ersten Aufenthalt in Deutschland. Und hat dann abends, donnerstagsabends im Club gespielt, ja. Und so ein Austausch hat eben, das war aber von vornherein der Enthusiasmus, der ihn dahin geführt hat und nicht die Idee, irgendwie jetzt alles zu internationalisieren. Aber wenn man seine Helden einladen wollte aus irgendeinem Grund, dann mussten die eben eingeladen werden, auch wenn die aus Amerika kamen.
Ja. Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Sven Feth?
Gut, ja.
Gehört es auch tatsächlich so mit zu Frankfurt dazu, so Sven Feth ist einfach so die Galionsfigur der Stadt?
Also zumindest, also eine Galionsfigur sicherlich. Er ist ja gar nicht mehr in Frankfurt, er lebt ja schon lange nicht mehr dort. Aber für die 90er Jahre absolut prägend. Oder auch schon in den 80ern eigentlich, muss man sagen. Also ich habe ihn eigentlich zum ersten Mal wahrgenommen mit Elektrika Salsa, so als 15-Jähriger. Mhm. Da war er auf einmal in den Charts. Und dann sagte mein Bruder mir, ja, das ist der Sven, der legt im Dorian Gray auf. Ich sehe den manchmal da spielen und so. Ja, dann war man, okay, alles klar, interessant. Irgendwann hat er einen eigenen Club gemacht. Und keine Ahnung, wir hatten eigentlich irgendwie relativ schnell einen ganz guten Draht. Und er wollte natürlich auch Musik von uns veröffentlichen, damals von Jörn und von mir. Mhm. Und ich glaube, das war, also immer ist, spielt die Musik eine riesige Rolle. Ja, dass die Musik ist das, was hinter allem Möglichen steht. Das heißt, es ist das, was einen miteinander verbindet. Und wenn man sich dann gut versteht, dann wird vielleicht auch eine Freundschaft raus. Ja, und heute, wir kennen uns immer noch und sprechen uns manchmal, klar.
Mhm. Du und der Techno ab 2000.
Ja.
Wie ist eigentlich Alter Ego entstanden?
Also Alter Ego war ja eigentlich ein Side-Projekt schon wieder aus der Zeit von Primitive Painter auch.
Mhm, okay.
Das heißt,
also schon in den 90ern.
Genau, die erste LP kam ja 1900, auch damals hat man ja also LPs am laufenden Band offensichtlich produziert. 94, meine ich, kam die erste Alter Ego LP auch raus. Mhm. Also wahrscheinlich kurz vor oder kurz nach der Primitive.
Das heißt, ihr habt alles parallel gemacht, weil Acid Jesus war doch auch so Anfang der 90er.
Also man muss sich vorstellen, ich habe eigentlich die ganze Zeit mit Jörn zusammen in dieser Garage, in diesem Garagenstudio gehockt und so viel Zeit, wie es nur ging, dort verbracht, um Musik aufzunehmen.
Mhm.
Ja, das ist einfach, da gab es, deswegen habe ich auch kein Studium beendet und sonst irgendwas, weil halt ich einfach nur da drin hockte und versucht habe, so viel wie möglich aufzunehmen.
Ja.
Und Alter Ego, da gab es eben auch ein sehr ruhiges erstes und ein sehr ruhiges zweites Album.
Mhm. Aber ab 2000 habe ich das Gefühl, hat sich der Sound verändert.
Sehr stark. Schon kurz davor, würde ich sagen, so Ende der 90er, wurde ja Techno schon mal sehr hart. Ne?
Also Schranz
und die Folgen.
Warum dieser doch sehr harte Sound? Steht hier auf meinem Zettel.
Genau.
Ne?
So. Ja, es ist schwierig zu sagen, weil es ist vielleicht auch einfach, ja, manchmal ist so eine Kehrtwende auch nötig, um sich selbst wieder zu begeistern oder sowas. Und auch um Sachen nicht so festzufahren. Ne? Wenn man irgendwie sagt, man macht nur Ambient, das ist unter Umständen oder EDM oder sowas ist unter Umständen ja auch eine Falle. Ja?
Ja.
Und auf einmal war Alter Ego dann, weil wir auch auf Tour gingen und dann mit Sven auch in Clubs gespielt haben und auf Festivals, und dann merkt man natürlich, so EDM live hat noch nie richtig funktioniert und so halbgar Club geht auch nicht. Also haben wir dann auch nochmal die Brechstange ausgepackt und aus Spaß einfach richtig für damalige Verhältnisse harten Techno gemacht, sowas wie Betty Ford beispielsweise, was dann auch eine ziemlich erfolgreiche Single wurde. Jo, und auf einmal war Alter Ego wieder Club und Alter Ego war hart. Und dann waren sozusagen, war der Sound dann für die alten Fans natürlich irritierend, aber für die neueren Fans, die kannten auch wieder nichts anderes. Ja. Dann haben sie das irgendwie so genommen, wie es halt war.
Und dann habt ihr auch noch so einen kleinen Chart-Hit produziert.
Du meinst den Rocker?
Ja, genau.
Ja, das war 2005 dann.
Ja, genau. Naja. Also das Stück wird halt wirklich, wenn man so ein bisschen recherchiert, immer wieder erwähnt, ne, weil es ja erfolgreich war.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, weil du halt der Miterschaffer dieses Stücks bist. Ich habe die Platte auch und macht auch immer mal wieder das an. Aber jetzt steht es auch da, wenn man mal ehrlich ist, ja, nervt die spätestens beim dritten Hören, weil es halt wirklich nur pfeift und piept die ganze Zeit oder so fiept. Also so echt unangenehme Geräusche da sind in einer Eskalation.
Ja.
Arrangiert, dass man, das ist schon so ein Highlight-Moment, ne? Also in so einer Nacht, würde ich sagen.
Ja, also man muss auch wieder den Zusammenhang sehen oder das Umfeld, wo so ein Stück entsteht.
Mhm.
Und damals war ja Clubmusik, zu dem Zeitpunkt war Clubmusik einfach auch so eine Form der Eskalation mit dem, was Electroclash hieß oder auch Electro House, was ja ziemlich misleading ist. Also ich finde immer, Electroclash macht es eigentlich viel sinnvoller. Auf jeden Fall ist es ja eine Form von Clubmusik, die sich eigentlich ganz bewusst abgesetzt hat von den Traditionen innerhalb von House und Techno.
Ja. Ja,
das heißt, die Produzenten haben versucht, einen eigenen neuen Sound zu finden, oft auch mit einem Frontmann auf einmal. Dann gab es Sänger und Sängerinnen oder jedenfalls Frontmänner und Frontfrauen. Das Ganze wurde eigentlich eher wieder so ein bisschen New Wave-ig. Und weniger Techno und weniger House. Naja, und da spielten wir eben irgendwie auch eine Rolle. Und wir hatten uns eben beim Produzieren des Stückes eigentlich vorgestellt, dass wir so eine Drei-Mann-Band sind in dem Augenblick. Bass, Gitarre, Schlagzeug. Und haben das so arrangiert und haben das so aufgenommen. Und diese piepsigen Sounds sind einfach nur ein Abbild dessen, was damals auch im Club stattgefunden hat. Es war unheimlich präsent einfach. Ne? Die Musik ist sofort, musste einem irgendwie ins Gesicht springen.
Ich finde es immer ganz schön, wenn ihr die Künstler und Künstlerinnen schon die Fragen, die ich so aufgeschrieben habe, oder die Stichworte mit aufnehmen, weil Soundwende ist tatsächlich ein, das war halt der Fall. So ab 2000 hat so eine Art Soundwende stattgefunden. Ja. Hier Missy Queen is Gonna Die von Tok Tok mit Sophie kam halt 2001 raus. Genau, auch was jetzt Frontfrau angeht, ne, sind diese wirklich diese zwei Techno-Dudes, wenn man halt deren Platten alleine hört, das sind halt richtig harte Techno-Dudes. Und dann kam halt dieses Elektro-Clash mit Sophie zusammen. Das war dann so Zeitgeist und dann macht man das einfach, weil man das auch spürt oder weil man dabei sein will?
Nee, ich glaube, weil man es spürt. Also Okay. Wir fanden das eigentlich wahnsinnig aufregend, weil auch weil es Robert Johnson, der Club in Offenbach oder Frankfurt, wie man es auch sehen möchte, war ich in Offenbach. Und Atta als DJ und als Macher des Clubs hat damals das sehr stark gefeatured. Mhm. Wir hatten also alle zusammen riesigen Spaß dran an diesem neuen Sound, der da irgendwie entstanden ist. Ob das irgendwie aus England kam oder aus Deutschland oder Frankreich, ist völlig egal. Es gab eine gewisse, es hat was so verändert. Es wurde frischer irgendwie für alle Beteiligten. Mhm. Es wurde auch hittiger letzten Endes. Und es ist eskaliert. Das heißt, das, was davor eine Rolle spielte, war auf einmal es wurde einfach ausgetauscht auf eine Art. Ne? Mhm. Und das war für uns in dem Club sehr wichtig und auch in Berlin unheimlich spürbar. Also ob das im WMF war oder im Rio damals noch und solche Geschichten. Ja, es war eine andere Form von Party, meiner Ansicht nach. Ja?
Absolut.
Und nicht mehr so dunkel und nicht mehr so.
Da konnte auch mal die Band Mia zwischendurch auftreten, so im WMF, oder so war das ja tatsächlich.
Hatte einen gewissen Pop-Ansatz, der jetzt gar nicht mehr existent ist eigentlich. Genau, und da spielten wir eine Rolle durch Rocker. Und aber Rocker war ein Zufallshit, wie ja Hits eigentlich ganz oft Zufälle sind, möglicherweise immer noch. Und der war nicht geplant. Aber wenn halt Leute sich danach irgendwie, als DJs, befreundete DJs, sich sofort melden, wenn sie zum ersten Mal spielen und sagen, oh, da ist irgendwas, da tut sich was. Mhm. Weil die Leute kannten es nicht, aber haben sofort reagiert. Mhm. Dann weiß man auf jeden Fall, da könnte sich was tun. Okay. Und so wurde Rocker größer als alles andere, was wir jemals gemacht haben.
Ja, du sagst zwar, dass es heute nicht mehr möglich ist, aber bis kurz vor also Lockdown, wenn man dann mal nur zumindest auf die letzten anderthalb Jahre Dancefloor guckt, zum Beispiel auch in der Panne Bar, wo du ja auch immer wieder gespielt hast, müsstest du ja eigentlich bemerkt haben, dass so 2019, 2020 definitiv zwischendurch nach 2000 bis 2005 klingt.
Durchaus gibt es da Rückgriffe, würde ich auch so sehen.
Und funktioniert halt auch wunderbar. Ja. Also
ja, es gibt immer so Wellenbewegungen, wo dann natürlich Leute auch wieder offener sind für bestimmte Signale. Ne? Mhm. Also ob das irgendwie auf einmal Refrains sind, die wieder eine Rolle spielen.
Ist Minimal wirklich tot oder kommt es dann in 5 Jahren doch wieder, weil es Zyklen gibt?
Ich würde gar nicht 5 Jahre warten, vielleicht schon nächstes Jahr. Also ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht voraussehen, aber natürlich ist es
so. Ja, aber du bewegst dich ja immer noch sehr aktiv im Musikbusiness.
Es wird sich ja trotzdem ganz anders anhören. Also nicht ganz anders, aber es wird sich anders anhören als damals.
Ja. Ja.
Aber trotzdem den Trend dann vielleicht da wieder hin, Melodien rauszunehmen und weg von der Breitseite und weg vom Italo-Basslauf hin zu.
Das macht schon Spaß gerade, oder?
Mir macht es Spaß, auf jeden Fall, klar.
Ja. Also mir auch. Also, ich habe, glaube ich, selten so viel Spaß gehabt wie den letzten, wirklich so im letzten Jahr.
Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, was diese Krise jetzt damit macht dann.
Ja. Aber vielleicht überlebt es ja das ganz gut und danach wird es noch mal kurz wumpsiger, weil wir alle so durchdrehen müssen.
Ja, ich scharre ja auch mit den Hufen schon die ganze Zeit.
Hast du schon Gig? Also.
Ja.
Okay, Freunde von mir spielen in Kroatien irgendwie Anfang August.
Ja, bei mir ist jetzt tatsächlich eine Party an der Ostseeküste in Litauen. Und Schweiz geht ja auch wieder vereinzelt.
Wie fühlst du dich dabei? Also jetzt kommen wir so ganz kurz vom Thema ab, weil das eigentlich hier bei aktuell eher weiter unten käme. Aber
ja, ich freue mich sehr drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe sehr, dass im Zuge der anderen Öffnungen, die ja passieren, die Clubs und so weiter dann doch nicht unter den Tisch fallen, vorausgesetzt, dass man das Ganze so im Zaum halten kann oder ausbalancieren kann. Ja, wenn natürlich der große Ausbruch wiederkommt, dann sind die Clubs auch das allererste, was wieder geschlossen wird, leider Gottes. Aber natürlich, die Vernunft sagt einem, dass es da nicht mit Vernunft zugeht in Clubs. Und eben ein schwieriges Thema. Auf der anderen Seite, in Litauen beispielsweise, machen die haben ja sozusagen die Erlaubnis, weil das Land eigentlich verschont geblieben ist von Corona. Es gibt keine bekannten Fälle. Und dann sagt sich natürlich die Vernunft, wenn 1000 Leute in Litauen am Ostseestrand zusammen sind, Open Air, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch relativ gering. Vor allem, weil die Leute ja nicht irgendwie aus der ganzen Welt einfliegen.
Ja.
Ich glaube, nur aus dem Grund kann man dann so eine Party dort veranstalten.
Ja.
Und in der Schweiz, das wird man sehen, ist ein Experiment. Ne? Also ob das gut läuft, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Was hast du denn eigentlich so die letzten 3 Monate gemacht?
Ich habe viel Musik gemacht wieder. Und eigentlich bin natürlich unheimlich runtergekommen von meinem normalen Level. Kein Schlafdefizit mehr. Und versucht die Zeit irgendwie positiv zu nutzen, wenngleich ich mir doch große Sorgen mache, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich hoffe sehr, dass wir da mit dem blauen Auge rauskommen und dass das wieder weitergehen kann irgendwann.
Ich meine, du musst ja, also um dich muss man sich ja, glaube ich, keine Sorgen machen, sondern du bist irgendwie abgesichert, weil quasi noch Tantiemen irgendwie reinkommen oder sonstiges. Oder
ja, naja, halt also ich sag mal so, die Live-Auftritte bzw. DJ-Gigs sind natürlich das Haupteinkommen, auch für jemanden, der jetzt jahrelang schon Platten gemacht hat, weil einfach die Tantiemen und die Plattenverkäufe, Streams und so weiter zusammengenommen dann zwar hilfreich sind, aber doch nicht das Leben finanzieren.
Ja. Ich habe so ein ganz ambivalentes Gefühl, wenn also DJs sich beklagen, in Anführungsstrichen beklagen, weil mir das natürlich total bewusst ist, was das für Einbuße sind, die ihr gerade habt. Und dann denke ich mir so, naja, als die Firma, oder wo mein Papa damals gearbeitet hat, die Firma geschlossen werden musste, ging er erst in die Kurzarbeit und dann hatte er das Glück, schon in Frührente zu gehen. Hieß aber auch, der musste mit seinem Lebensstandard runterschrauben, extrem. Wie das manchmal so ist, als auch die erste Dotcom-Bubble geplatzt ist, mussten die Leute dann halt eventuell ihre Eigentumswohnung wieder verkaufen und sich nochmal umorientieren. Irgendwie ja normal, also wie gesagt, ich wünsche das niemand. Es ist halt nur dieses Gefühl von, passiert halt manchmal und das ist richtig scheiße, aber passiert halt manchmal. Vielleicht muss man dann halt irgendwie doch nochmal umschulen oder halt seinen Lebensstandard so ein bisschen zusammenschrumpfen, weil es halt jetzt der Zeit gemäß wäre.
Ich glaube, das müssen wahrscheinlich auch schon ganz viele. Und je nachdem, wie lange das dauert, wird es auch einige geben, die sich komplett umorientieren. Klar. Aber es geht ja eigentlich um das große Ganze, was man ja auch über Jahrzehnte gemeinsam irgendwie aufgebaut hat. Es, es geht natürlich in dem Zuge auch um viele Jobs und so weiter, aber es geht ja auch um eine Kunstform oder um eine Kultur, eine Form der Kultur.
Genau, das ist ja auch, glaube ich, Teil meiner Ambivalenz. Ist ja so, es ist total wichtig, die Clubszene zu haben, diese Kultur zu haben. Das ist also ein wichtiger Bestandteil.
Und du hast natürlich völlig recht. Auch da ist man vor Veränderungen sicherlich nicht gefeit. Aber ich sehe trotzdem, dass halt mit sehr unterschiedlichem Maß teilweise auch gemessen wird in der Beurteilung dieser ganzen Geschichte. Und hoffe halt, dass man da nicht ganz, ja, nicht ganz untergeht halt, ja. Also das ist so, das ist ein schwieriges Thema, weil Kunst und Kultur, ich sage jetzt gar nicht nur Clubs und Techno und House oder elektronische Musik, das ist völlig egal. Es geht um das große Ganze. Man stelle sich mal vor, Konzerte jedweder Art wird es so nicht mehr geben. Ja, vielleicht über Jahre, jetzt gesetzt im Fall, Worst Case, wird es so nicht mehr geben, was eigentlich dann wegbricht.
Ja.
Das ist also, das ist ja eine kulturelle Leistung auch. Und ich glaube schon, dass es Auswirkungen auf das gesellschaftliche Wohlbefinden insgesamt haben könnte, wenn viele halt nur noch so eingeschränkt Kunst und Kultur genießen können, sei es vom Bildschirm oder irgendwie mit Sicherheitsabstand von mehreren Metern. Also ich glaube, das ist einfach, ja, das ist ein sehr vielschichtiges Problem.
Ja, nun gibt es ja eine Möglichkeit. Man kann sich hinsetzen und jammern. Oder man macht aktiv was. Oder zumindest steht in so einem Austausch. Also das so passiert es viel. Also bist du oft am Telefon mit Gerd und sagst so, sag mal, wie war denn das da in Münster? Als da die in den Kreidekreisen getanzt haben. Wollen wir vielleicht in Berlin was starten?
So, genau, also den, irgendwie. Also den Kreiseltanz will ich auf jeden Fall vermeiden. Das fand ich furchtbar.
Ja.
Auch, so als Bild das zu sehen. Genauso wie ich ganz viele Sachen auch, ja, ich persönlich so als Stream einfach nicht so richtig genießen kann. Mhm. Ja. Ich hoffe einfach wieder auf diesen Austausch von Schweiß und Geruch und von keine Ahnung was nicht allem. Das, für mich ist Club einfach so eine Höhle, wo man archaisch irgendwie zusammenkommt und ja. wo was möglich ist, was im Rest des Lebens sonst nicht möglich ja. ist. Und das ist halt wahnsinnig schade, wenn es nicht mehr stattfindet. Vielleicht ist es auch nur ein Zeitraum. Und das kann man überstehen. Ich bin natürlich im Austausch. Und es gilt ja auch nicht nur für mich, sondern auch für die Agenturen und für die, die einen verbuchen, die einfach jetzt überall ihre Schwierigkeit haben, mhm. auch diese Sache irgendwie positiv neu zu gestalten. Das muss mhm. man sich immer vorstellen. Das sind ja auch Angestellte, die da hinten dran stehen, die jetzt auch auf Kurzarbeit sind beispielsweise. Agenturen, die von den Reserven leben jetzt erstmal. Und ja, also es ist ja noch gerade mal ein Vierteljahr. Mal gucken, ja. wie es halt aussieht, wenn wir uns jetzt nächstes Jahr wieder treffen würden.
Ich habe letztens, Norm Weber wohnt bei mir um die Ecke.
Ja.
Und sehen uns halt ab und zu, quatschen dann immer sehr lange. Und ich glaube, der war auch einer derjenigen, der sagte, ey, das muss ja, also was passieren. Also dass natürlich so, dass die globale Krise kommt, war so nicht der Hintergedanke. Aber es musste was auch mit dieser Techno-Szene passieren, weil das absurde Größenordnung angenommen hat. Also wenn man sich mal so die Gagen anguckt bei manchen KünstlerInnen, die Wege, die am Wochenende zurückgelegt werden, im mhm. Flugzeug und so weiter. Ist das jetzt so ein Gesundschrumpfen gerade?
Schwierig zu sagen. Wer sagt denn vor allem, wo ist welche Grenze letzten Endes?
Was ist gesund?
Was ist, ja, also wenn ich jetzt gucke, da könnte man natürlich jetzt lange drüber diskutieren, aber die Frage ist immer, wo ist die Grenze? Wer mhm. bestimmt diese Grenze? Mhm. Jetzt bestimmt das Virus diese Grenze. Mhm. Niemand anderes hätte es von Gesetzes wegen jemals in die Wege geleitet, dass man nicht mehr fliegt. Ja, und die Frage ist ja auch noch, ob das überhaupt irgendwann passiert. Mhm. Ja, vielleicht tatsächlich erst dann, wenn man am Abgrund steht, ja, sichtbar. Ansonsten versucht ja eigentlich die gesamte Weltwirtschaft wieder dahin zu kommen, wo sie mal war, weil natürlich da unheimlich viele Schicksale auch dranhängen. Ja.
ja. Also, aber wir können ja nicht so weitermachen wie vorher, das ist das Problem. Richtig.
Dann wird es sicherlich vielleicht auch bleibende Strukturänderungen mhm. geben müssen. Das wird man sehen. Also vielleicht, was du sagst, dieser Wahnsinn der weltweiten oder globalen DJ-Jet-Sets, ja, ob das wieder so kommen wird, das steht in den Sternen gerade.
Ja. Ja. Ich möchte kurz auf deine DJ-Fähigkeiten kommen.
Ja.
Also das ist natürlich ein sehr persönlicher Eindruck, aber ich erinnere mich an einen Panorama-Bar-Abend, das ist so 3 Jahre her ungefähr. Da hast du auch am Abend angefangen, 21 Uhr. Ich weiß es halt noch ganz genau, weil mhm. das halt für mich so ein Moment in der Panebar war, wie er halt selten ist. Mhm. Sehr positiv. Und ich hatte das Gefühl, du bist ja wie so eine Art Pilot. Dein Set war so eine Reise. Das war sehr stimmig. Das war super spacig, also auch vom Sound her. Das ist mein Eindruck als Tänzerin. Wie gehst denn du an so eine Sets ran? Hast du da eine ganz akribische Vorbereitung oder ist es dann tatsächlich doch so, dass es alles aus dem Bauch rauskommt oder ist das schon ein bisschen orchestriert?
Also ich mache ganz viel aus dem Bauch nach wie vor. Mhm. Das heißt, sowas wie bei der Panoramabar ist es so, weil es für mich ein ganz wichtiger Ort ist nach wie vor und auch innerhalb überhaupt meiner gesamten Zeit als DJ ist es eine ganz lange feste Konstante, dort zu spielen, ob das irgendwie früher das Ostgut war und dann Berghain oder auch Panoramabar. Und ich mag den Ort unheimlich gerne und der ist auch eine Herausforderung, immer mhm. wieder. Also obwohl der meistens irgendwie voll ist, heißt es noch lange nicht, dass man da machen kann, also dass es den Leuten egal ist, was man macht. Sondern
absolut nicht.
Die gibt es ganz viele, die auch genauer hinhören. Und es gibt auch eine gewisse Stimmung, die in dem Raum herrscht oder die man auch aufbauen kann. Und die mir unheimlich wichtig ist. Und deswegen habe ich eigentlich immer nur ich habe dann so einen Pool an Stücken, von denen ich weiß, das könnte Panoramabar sein. Mhm. Aber wie die dann in der Reihenfolge sich arrangieren, das entscheide ich tatsächlich am Abend selbst. Also ich habe vielleicht 2 Stücke, 3 Stücke am Anfang im Kopf. Mhm. Und vielleicht nochmal fürs Ende nochmal 2 Stücke, wo ich dann weiß, okay, das könnte das Ende bilden. Aber diese Zeit dazwischen ist völlig frei.
So Closing Tracks für ein Set sind voll das Ding geworden, ne? Kann das sein?
Ja, ist nicht ganz unwichtig unter Umständen, ja. Ja, weil das ja auch das ist, was vielen Leuten in Erinnerung bleibt, wenn es am Schluss dann nochmal so einen Push gibt.
Ja, so ein Gänsehautmoment.
Genau. Ja.
Stehen sie alle da und weinen. Ja. Vor Freude oder was auch immer.
Genau.
ich mag deine zwei Platten auf, sind die auf Dial? Ja, ne? Hier Happiness is Happening und andere komme ich gerade nicht drauf.
Die All the Right Noises oder die Fatty Folders?
Nee. All the Right Noises. Mhm. Hat ja auch beide so dunkle, also haben ja eh was, sind ja was Gefühl, was sehr irgendwie was Zusammengehöriges. Ja. Dazu habe ich auch gelesen, als das rauskam, dass du die clubferne Musik als Ausgleich brauchtest. Und jetzt haben wir auch schon über Garden Party geredet, die Platte, die EP auf Running Back, die ja nun absolut nicht clubfern ist, sondern die ist sowas von Dancefloor. Hat sich dein Gefühl in der Zeit zwischen diesen Veröffentlichungen noch mal geändert? Oder ist das eine halt ein Album und das ist eine EP? Und also das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Das Letzte, was du sagst, ist es eigentlich. Für mich ist ein Album immer noch was anderes als eine EP oder eine Maxi-Single. Ein Album hat für mich viel mehr den Charakter von Listening Music nach wie vor. Ich habe wenige Club-Alben, die mich jetzt über Jahre beschäftigt haben. Ich finde immer so bestimmte Tracks auf Maxi ist halt wichtig, aber Alben haben für mich einfach einen anderen Charakter. Und deswegen waren diese Dial-Alben eben auch so eine, ja, das war nochmal so ein Manifest halt, ja, für die Albummusik, die ich halt mache.
Ja. Wir haben auch schon gesagt, du bist nach Berlin gezogen vor 2 Jahren, weil dich jetzt in Frankfurt nichts mehr gehalten hat. Jetzt wurde es mal Zeit,
hierher zu kommen. Ja, zum einen sind die Labels ja nicht mehr existent.
Ja.
Das heißt, Playhouse Klang und Ongaku mussten wir irgendwann aufhören. Dann gab es den tragischen Verlust von Heiko, der ist gestorben vor ein paar Jahren. Ja. Und dann muss ich dazu sagen, dass ich ja dann einfach auch mal den Absprung schaffen wollte nach all den Jahren in Frankfurt. Es ist auch so, wo geht man in Deutschland hin? Und Berlin gibt einem eben auch die Möglichkeit, egal was man macht, glaube ich, einfach mal, man wird in irgendeiner Form, ist man in Berlin und es ist auch okay. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie die ganze Zeit beobachtet wird oder dass man, ich glaube, Berlin saugt viele einfach auch auf.
Ja. Ja,
das ist, es gibt die, und das ist sehr positiv, meine ich das. Es gibt die Möglichkeit, hier einfach zu sein. Und das fand ich ganz angenehm von der Vorstellung.
Ich habe noch zwei Fragen für dich. Die eine Frage hat auch mit der aktuellen Situation zu tun. Es geht um Covid-19 und die Hasenheide, wenn wir schon im Berlin-Thema drin sind und du jetzt ja quasi zugezogener Berliner bist. Also ich habe das so durch Social Media schon recht schnell mitbekommen, seit eigentlich Anfang unseres kleineren Lockdowns finden dort Treffen statt, die dann eventuell zu kleinen Raves mutieren. Dann hat der RBB jetzt gerade darüber berichtet und die ganze Welt schreit natürlich auf, was für schlimmes Hedoistenpack dort sich rumtreibt. Ne?
Ja.
Ist das auch so ein Gefühl, was du hast? Du denkst so, ach Mensch, ey, ihr Bärendienstler, also ihr tut uns und der Szene gerade überhaupt nicht gut. Und oder kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, dass diese jungen Menschen also einfach so hungrig sind und feiern wollen?
Ja, ich kann schon vorstellen, dass da Druck im Kessel ist.
Ich
glaube auch gar nicht nur bei jungen Menschen, sondern ich sehe es eigentlich im Allgemeinen, dass viele Leute, egal ob das Restaurants, Bars oder sonst was ist, einfach wieder den Wunsch haben, sich irgendwie in der Öffentlichkeit zu treffen. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist. Es ist keine Beurteilung des Events an sich aus Gesundheitsperspektive. Das kann ich nicht sagen, weil bislang gibt es keine Superspreading-Events in Berlin aufgrund von Schlauchbootpartys oder Hasenheide. Ja? Aber politisch ist es natürlich nicht clever.
Ja.
Also ich glaube, dass einfach hier sich einige so positionieren, dass sie sagen, okay, also wer sich so verhält, der stellt sich erst nochmal hinten an, ja, in der großen
Linie. Also das ist ja das Ding, dass, glaube ich, die Clubszene mit solchen Bildern wie auch das Event auf dem Landwehrkanal immer in einen Topf geworfen wird, so insgesamt, ne? Und dadurch tatsächlich vielleicht politisch oder auch gesellschaftlich, also nicht nur politisch, sondern halt, wenn so diese breite gesellschaftliche Meinung dann ist, ey, so, ihr könnt jetzt auch wirklich bis nächstes Jahr warten, bis ihr wieder dran
aber
seid.
Aber das ist ja so eine gewisse Freude auch daran, dass man sowas dann sagen kann bei manch einem. Ja, dann so, ach, die ganzen Spinner und diese Typen und Mädels, die sich da nur wegknallen am Wochenende und wer braucht denn sowas? Mhm. Und das ist natürlich trist. Ja, ich finde, das ist traurig, dass es überhaupt diese Perspektive gibt. Und das andere ist natürlich, dass es Leute gibt, die das gerne jetzt eben für ihre Zwecke auch nutzen, diese Bilder.
Ja.
Schade, weil natürlich muss man das im Zusammenhang auch sehen mit anderen Veranstaltungen. Und es gibt irgendwann natürlich wenig Argumente zu sagen, die Clubs bleiben zu, wenn andere Events, ob das jetzt irgendwann Bierzelt ist oder Fußball, wieder stattfinden. Ja. Mhm. Und ich muss auch sagen, man muss auch vielleicht irgendwann sich wieder, ich kann es aus wissenschaftlicher Sicht wirklich nicht beurteilen, aber man muss vielleicht trotzdem auch versuchen, sich ranzutasten, zu gucken, wie weit kann man gehen. Und wenn es Sommer ist und nicht so viel also Menschen auf einem Ort sind, dann ist es vielleicht auch nicht so riskant, sich anzustecken. Kann sein, dass man vielleicht da irgendwann hinkommt. Ich hoffe es jedenfalls, dass es nicht ganz versiegt jetzt, ja, diese Möglichkeit.
Dann letzte Frage, leite ich kurz ein. Primal Screams, Come Together kennst du bestimmt.
Ne? Klar.
Wer kennt das nicht? Ich habe diesen Track so für mich, weil ich beruflich beim Deutschlandfunk gefragt wurde, was so mein Song der Krise ist, den ich immer wieder höre, habe ich dieses Lied genommen, weil es ein bisschen Hoffnung stiftet. Also es hat was sehr Schweres, weil es ja auch diese Rede hat, von Jesse Jones war es, glaube ich, gesampelt. Aber es hat halt auch dieses Positive, so we come together. Mhm. Und es hat auch, macht auch keinen Unterschied, welches Musikgenre wir sind und so weiter. Und also das kann man ja fast schon doppeldeutig sehen, nämlich einmal für Corona-Krise und auch die ganze BLM-Bewegung gerade.
Ja.
Total schön. Also kriege ich nur Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das halt so, doch, das macht was mit mir. Es macht mir Hoffnung, weil ich sonst tatsächlich auch so ein bisschen bin. Hast du auch sowas? Oh. So einen Song.
Das ist überfallen, ja.
Irgendwas, was du gerne hörst, wo du wirklich gleich ein besseres Gefühl bekommst?
Puh, das ist eine schwierige Frage jetzt. Ich habe nur Blödsinn im Kopf.
Aber teil doch mal diesen Blödsinn, das würde mich ja auch immer interessieren. Was ist denn Roman Flügels Blödsinn?
Ich habe eben zwei Stücke im Kopf gehabt, die so absurd sind. Erst fällt mir noch Queen an, I Want to Break Free und dann auch Freedom von George Michael. Das kann es ja nicht sein eigentlich.
Aber auch ganz schön, ne? So, man muss ja, also das, ich finde ja immer, keine Idee ist zu klein. Ja. Und wenn es ein gutes Gefühl macht.
Das stimmt.
Und ich, also jetzt mal ernsthaft, also I Want to Break Free, das kann man auch schon noch sehr großspurig mit na, sowas belegen. Sofort fällt mir das Wort nicht ein.
Mit was?
Na, so eine Interpretation da rein. Es wird die ganz groß. Und
ja, das stimmt. Ja.
Weißt du, allein diese Scheibe zwischen uns, wo ich ja am Anfang meinte, wo das Mikrofon noch nicht an war, dass es mir so ein bisschen so vorkommt, als würde ich in so einer Gefängnisszene sitzen hier. Mm. Weißt du, wir können uns einfach kurz die Hand aneinander an der Plexi-Scheibe so reichen. Und das war's. Da gibt es nicht so eine Mikrofone. Aber es ist eine total absurde Situation. Und das ist auch nicht mein Bild von Freiheit, von daher.
Absolut, ja, das ist richtig. Ja, aber den Soundtrack dafür, ich habe jetzt einfach keine plausible
das ist okay.
Antwort darauf.
Naja, aber du hast ja immerhin zwei Lieder geliefert, die ich jetzt mindestens im Ohr habe. Und wenn dann die anderen dazukommen und zuhören, genauso. Deswegen, ich sage Dankeschön, Roman Flügel, das war toll mit dir.
Ja, vielen Dank. Gerne.
Das war er also, Roman Flügel, 30 Jahre geballte Produzenten- und DJ-Kraft. Schön erzählt, wie ich finde, in, naja, 70 Minuten oder was das jetzt waren. Interessanter Typ. Er hat auch im Gespräch danach, also nachdem ich den Stopp-Knopf gedrückt habe, gesagt, es ist so wichtig, dass Techno in dieser Form unterrichtet wird, also unterrichtet im Sinne von weitergegeben wird, weil Techno oder generell auch Musik ein sehr orales Thema ist, also etwas, was mit Geschichten verbunden ist. Oral History fällt da auch als Begriff immer wieder, das kommt eigentlich aus dem Hip-Hop. So wurde die Hip-Hop-Geschichte weitererzählt, so darf es und muss es aber auch im Techno passieren. Also, wenn ihr noch mehr Oral History wollt, dann schreibt doch einfach mal, welchen Künstler oder welche Künstlerin ihr euch ganz dringend wünscht, die vielleicht auch so schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und ganz viel aus der Szene erzählen kann. Was wir auch noch gerne haben, natürlich Bewertungen. bei Apple könnt ihr die hinterlassen. Wir freuen uns, also Jakob und Icke. Ich bin heute alleine. Jakob ist das nächste Mal wieder dran. Gesine Kühn ist mein Name. Ich sage Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald mal wieder im Club.
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.